Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf Dennis Hack in meinem Studio begrüßen. Danke, dass Sie die lange Anreise aus Weilheim an der Teck, genau. Zu uns nach Berlin aufgenommen haben.
Danke für die
Herr Hack, Sie sind hier, um ein neues soziales Medium vorzustellen. Aber erst noch ein paar Details zu Ihrer Person. Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie, einer schwäbischen Unternehmerfamilie, die schon lange und erfolgreich, ich nenne es mal Spezialtrampolins, produziert. Das hat Ihnen aber offenbar nicht ganz gereicht, um die Welt zu verbessern. Deswegen haben Sie dieses neue soziale Medium kreiert oder soziales Netzwerk, besser gesagt. Das heißt Human Connection und ist ein soziales Wissens- und Aktionsnetzwerk. Das ist komplett online gegangen letzte Woche.
Das ist die Vision, muss man so sagen.
Die Vision.
Also es ist noch nicht ausgebaut. Es fehlen noch einige Funktionen, aber wir haben jetzt einfach die Basis dafür geschaffen, dass es genau das werden kann. Und Erfolg ist jetzt planbar geworden durch unsere Strukturierung, Open-Source-Arbeit. Und was wir jetzt vorfinden, ist eigentlich momentan eher ein dynamisches Wissensnetzwerk, weil wir haben noch keine Möglichkeit, dass man sich verbinden kann, befreunden kann, Posts privat teilen kann, sondern momentan ist es ein komplett offenes Wissensfeld, wie zum Beispiel 4chan oder 8chan, wenn das jemandem was sagt, wo man seine Informationen teilen kann. Aber genau das soll es werden. Also man hört ja soziales Wissens- und Aktionsnetzwerk, dass man da eigentlich viel weiter geht als die bisherigen Kommentarspalten. Aber das halt auch eine Entwicklung zugrunde liegt, die schwer zu stemmen ist, weil wir ja gemeinnützig sind und das daher von den Nutzern getragen wird.
Ne? Ja, das wurde nach jahrelanger Entwicklungsarbeit jetzt veröffentlicht. Sie haben das komplett mit Spendengeldern finanziert über Jahre hinweg, was wirklich auch ein Batzen Geld gekostet hat, wenn man das mal zusammenrechnet. Aber was macht denn Human Connection einzigartig im Vergleich zu den gängigen sozialen Netzwerken? Mhm. Sagen wir mal in der Art, wie es jetzt funktioniert, weil es ist ja noch nicht am Ende.
Genau. Also als allererstes Mal ist es Open Source. Das bedeutet, dass der Bauplan zu einem Auto, das wir da gebaut haben, ich nehme mal das Auto als Metapher, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wir sind also sowas wie eine Autofirma, die ein Netzwerk bauen und haben diesen Bauplan für dieses Auto veröffentlicht und laden eigentlich jeden dazu ein, auch sich so ein Netzwerk selber zu bauen für seine Organisation oder für seine Bewegung.
Heißt das auch, dass alle Algorithmen einsehbar sind?
Ja. Mhm. Und wir verzichten eigentlich möglichst viel auch auf Algorithmen. Also, dass wir jedem Post eigentlich die gleiche Chance geben, dass wir dann ein Wissensnetzwerk haben, was sich benutzen lässt, dann wie ein dynamisches Wikipedia und ich dann auch gezielt nach solchen Sachen suchen kann. Also es entspricht ganz anderen Prinzipien. Man muss ja überlegen, ein kommerzielles Netzwerk, unabhängig mal von dem, was sonst noch dahinter steckt, beruht darauf, dass die Nutzer so lang wie möglich vor dieser Maschine verbringen. Und die Kommentarspalten, man weiß das aus Psychologie und Forschung, sind einfach genau so gemacht, dass die Menschen da möglichst viel Zeit verbringen und sich eigentlich in so ein Diskussionsnirvana begeben. Die Informationen nicht mehr aufrufbar sind. Später dann, ja, das geht alles irgendwo in Nirvana unter und ich bekomme ständig Sachen angezeigt, die eigentlich genau meiner Blase entsprechen.
Der Filterblase.
Die Filterblase, genau, das bestätigt mich. Andererseits triggert man die Menschen, damit sie zum Beispiel aufgebracht werden, also wiederum mehr Zeit darin verbringen. Ne? Und wenn man gerade von einem Gerechtigkeitsempfinden ausgeht, dann merkt man, ist es vielen Menschen ist es wichtig, dass sie Gerechtigkeit walten lassen in so Kommentarspalten, was aber eigentlich gar nicht möglich ist. Ja? Ich sehe diese Person nicht, ich weiß nicht, wer dahinter steckt, ich habe eigentlich gar keinen geordneten Diskussionsstrang und das ist halt da, wo wir ansetzen wollen, dass wir dem Ganzen Struktur geben und mal anfangen, Diskussionen in Pro- und Contra-Diskussionen zu führen, ja, in sachliche Bereiche.
Also wobei die Funktion ja noch nicht offen ist, diese Pro-Contra-Funktion.
Die ist noch nicht da, aber es soll halt, es geht eigentlich alles darüber hinaus. Und das ist der Punkt, man möchte am Ende ja die Sachen wieder aufrufbar machen. Also warum 100-mal über irgendwas diskutieren, wenn man eine tolle Pro-Contra-Funktion hat, wo ich dann die Sachen später aufrufen kann. Und jetzt kommt halt der Punkt, alles, was aufrufbar ist, gezielt, kann ich mir dann als Wissen aneignen und brauche dann weniger Zeit. Also sage ich, Human Connection soll uns Zeit sparen, schlichtweg, weil ich die Sachen aufrufen kann, weil ich mir anschauen kann, das, was ich will. Und dann folgt das natürlich ganz anderen Prinzipien, weil wir wollen, dass die Nutzer so schnell wie möglich wieder das Ding abschalten. Das sind Serverkosten für uns. Und ihr Leben machen. Also das heißt, sich dort Inspiration zu holen, Anregungen und dann da rausgehen und irgendwas verändern und nicht die Leute irgendwo in einem sozialen Netzwerk zu halten und mit psychologischen Kniffen sie möglichst bei der Stange zu halten, ne? Was ja in Facebook so funktioniert. Die wissen ganz genau, was die da tun. Und es ist natürlich verheerend für die ganze Gesellschaft.
Was genau ist damit gemeint? Weil es gibt ja tatsächlich, ich denke, darauf spielen Sie auch an, dass es Studien gibt, die belegen, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie weniger Zeit in sozialen Netzwerken verbringen. Ja. Das ist ja dann jetzt, wie Sie es erläutert haben, der Sinn hinter Human Connection, dass man sein Leben lebt und nicht sein Leben in den sozialen Netzwerken verbringt.
Sie sind generell glücklicher, wenn sie keine Zeitung lesen, wenn sie kein Fernseher schauen und wenn sie weniger in diesen sozialen Netzwerken verbringen, wo ihnen nichts zur Verfügung steht als Kommentarspalten.
Aber was hat Ihnen denn dann, ich meine, ich gehe mal davon aus, Sie sind trotzdem noch Facebook-Nutzer?
Nee.
Also privat nicht? Nee, aber die Organisation Human Connection ist ja auf Facebook
Solange wir präsent. Das müssen, ja. Also,
aber dann ist Ihnen ja ist ja Facebook und wie es funktioniert durchaus bekannt. Was hat Ihnen denn dann daran nicht gefallen, wenn Sie sagen, dass Menschen eigentlich glücklicher sind, wenn sie nicht so viel Zeit bei Facebook verbringen oder ähnlichen Netzwerken?
Ja, Facebook ist die größte Kontrollmaschine der Welt. Und das, was da passiert, entspricht nicht dem, wie es propagiert wird, was die Meinungsfreiheit und diese ganzen Dinge angeht. Es ist eine komplett verzerrte Welt, die natürlich ein kommerzielles Unternehmen dahinter steht und im Verborgenen, der Code ist nicht einsehbar, tut und macht, was es will, beziehungsweise die dazwischen geschalteten Organisationen bei uns in Deutschland, da haben wir die Bundesregierung, wir haben Facebook und dazwischen geschalten ist die Amadeo-Antonio-Stiftung, oder andersrum, ich verwechsel immer den Namen, Bertelsmann GmbH, aber Avato steckt da dahinter. Und wenn man sich dann anschaut, wohin die Meinungsfreiheit in Deutschland geführt hat, dann sind wir, ich weiß nicht genau, ein sehr zensiertes Land meiner Meinung nach. Also wir haben gar keine Wahrhaftigkeit mehr in diesem Netzwerk, weil man gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich die echte Meinung ist. Es wird nur noch manipuliert. Es ist kein Werkzeug für uns, es ist eigentlich für uns, um uns in der Schleife zu halten. Natürlich, da gibt es auch ganz viele interessante Informationen. Aber ja, es macht unglücklich. Ja, wenn man auf Dauer das surft, das ist wie digitales Koks. Nichts mehr. Also es sind fundamentale Unterschiede zwischen einem kommerziellen Netzwerk und Human Connection. Und wenn man mal aus der Sicht denkt, das ist auch hochinteressant, wie sieht eigentlich ein wirklich soziales Netzwerk aus? Was müssen da für Funktionen drin sein, dass sich die Menschen besser verständigen können, ja? Dass man differenzierter da was machen kann oder auch mal ins Handeln kommen kann? Dann wird es auch interessant, weil man dann auch versteht, warum die kommerziellen Netzwerke genauso gebaut sind, wie sie gebaut wurden. Ne? Und wenn man sich mit der Frage beschäftigt, eines sozialen Netzwerks, dann, das habe ich beim KenFM-Interview damals schon gesagt, dann trifft man sich selbst wieder. Wenn man eigentlich ständig darüber nachdenkt, ja, wie sieht jetzt eigentlich so ein wirklich soziales Netzwerk aus? Und dann stellt man halt fest, ja, das, was wir da bisher hatten, das hat überhaupt nichts mit sozialem Netzwerk zu tun.
Also ist es ein asoziales Netzwerk? Weil man unterhält sich ja doch mit anderen Leuten. Man kann ja auch, ich meine, wenn Sie jetzt sagen, es ist ein Spiegel.
Es macht die Menschen asozial, weil sie auf der Grundlage, auf der sie diskutieren sollen, gar nicht diskutieren können richtig. Das ist gar nicht möglich. Also wir brauchen eigentlich einen ganz anderen Diskurs und wir brauchen andere Werkzeuge dafür, wie wir uns im Internet verständigen, wie wir uns begegnen, austauschen. Und wie gesagt, das sind dann natürlich fundamentale Unterschiede, dass man, wenn man werbefrei lebt, dass man dann natürlich aber dann auch keine Werbung anzeigt und es dementsprechend auch weniger Manipulation wiederum bedeutet. Ne? Also alles soll eine Chance haben. Also die Vision dieses Netzwerks natürlich, wenn man sich das Ganze anschaut und viele sagen, ja, wie soll das funktionieren? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ob wir es schaffen, dieses Netzwerk, also wirklich so unabhängig, wie wir das planen, weil es wirklich komplett fundamental allen Geschäftspraktiken eigentlich entgegensteht.
Weil es nicht gewinnorientiert arbeitet.
Ja. Mhm. Aber das ist für mich eigentlich gar nicht so wichtig, weil wichtig ist denn, wie soll ein Netzwerk eigentlich aussehen, das den Menschen mal dient und wo wir mal irgendwie zusammenkommen können. Und da ist es auch immer noch verwunderlich, dass selbst Jahre später gibt es eigentlich weit und breit nicht ein Konzept, wo man das mal richtig angeht, das in ein soziales Netzwerk zu verpacken und da diese Funktion einzufügen. Ne? Und da spricht die Bundesregierung, spricht ständig oder alle sprechen davon, wir haben Hate Speech und sonst irgendwas. Aber woran liegt das denn? Also erstmal sind die Kommentarspalten meiner Meinung nach daran schuld, die uns alle zu Narzissten machen, ne? Aus der Entfernung einfach da reinkloppen. Und das ist ein Riesenproblem. Also würden wir den Menschen mal ein vernünftiges Werkzeug geben, damit sie überhaupt eine Chance haben, dann müssten wir uns vielleicht nicht die ganze Zeit darüber unterhalten, warum Menschen so wütend sind.
Kommentarspalten gibt es bei Human Connection auch.
Ja.
Sie sprechen das Thema Hate Speech selber jetzt an. Mhm. Die sozialen Netzwerke werden ja auch ein bisschen dazu gedrängt, eine gewisse Kontrolle auszuüben, und zwar von Seiten der Regierung. Wie geht denn dann ein junges Netzwerk mit diesen Themen um? Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da könnten ja dann Klagen von 50 Millionen Euro, glaube ich, stand da im Raum. Tatsächlich, wenn Dinge nicht entfernt werden, zeitgemäß und so weiter, das steht ja im Raum.
Ne? Ja, wenn wir kommerziell wären, dann würde uns das auch jucken. Aber da wir nicht kommerziell sind und gemeinnützig sind, dann sprechen wir einer Wissensenzyklopädie auch und einem Aktionsnetzwerk. Und somit sind wir von diesen Gesetzen ausgeschlossen. Hätte ich dieses Projekt kommerziell aufgezogen, wäre es schon längst tot, weil ich hätte gar nicht die Mittel gehabt, um überhaupt dementsprechende Filter da vorzuweisen, die großen Anbieter haben, und hätte mir das vielleicht irgendwie teuer einkaufen müssen. Aber es war ja gar nicht auch meine Idee, ja, sondern ich denke, Human Connection ist ein Netzwerk, wo uns eigentlich alle angeht, weil wir dort die Fragen zukünftig für uns beantworten können, die uns wichtig sind, ja, und den Menschen mehr Selbstverantwortung wieder übertragen können, ja, mehr Eigenständigkeit. Und das ist natürlich eine Einladung. Ne? Die Welt wird sich immer weiter drehen, aber es gibt viele Menschen, die was machen wollen und nicht so richtig wissen, wohin und hin und her. Und da wird es dann mit Human Connection dann natürlich spannend.
Aber nichtdestoweniger, Hate Speech oder Hassrede gibt es ja dann trotzdem. Wie geht man denn dann damit um als gemeinnütziges Netzwerk?
Es ist eine sehr schwierige Frage generell natürlich, weil das ist die große gesellschaftliche Frage. Wie gehen wir in Zukunft miteinander um? Wir haben nicht nur Hate Speech, wir haben auch Menschen, die verängstigt sind, die Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Wir haben Menschen, die anderen für ihre Meinung verurteilen, also quasi als Gesinnungspolizei unterwegs sind, aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt in Facebook oder in Human Connection, das ist überall gleich. Das kann ich noch nicht 100% beantworten, wie sich das in Zukunft gestalten wird. Wir haben allerdings, und das ist auch ein komplexes Thema, weil da reden wir dann über verschiedene Dinge. Wir haben ja jetzt durch Künast, durch dieses Gerichtsurteil, das ist natürlich was, wo man sich die Frage stellen muss, ja okay, die haben Bezug darauf genommen, weil sie da was, also sie haben Bezug auf die Sache von Künast genommen, das, was sie gesagt hat, und dadurch ist es dann quasi legal gewesen.
Genau. Ne? Weil es im Kontext einer sachlichen Auseinandersetzung auch eben diese Kraftausdrücke verwendet haben, so habe ich das auch verstanden.
Oder man könnte sehr sauer darüber sein, wenn man das so versteht, wenn man das vielleicht richtig oder falsch versteht, was sie davon sich gegeben hat, und damit ist es dann im Bereich der Legalität. Aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ja gut, wenn man sich gegenseitig beschimpfen kann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wie leben wir dann als Gesellschaft zukünftig zusammen? Das ist also nicht nur eine Frage, die wir uns bei Human Connection stellen müssen, sondern auch, glaube ich, generell. Und der Fakt, dass Human Connection gemeinnützig ist und auf völkerverständigender Gemeinnützigkeit basiert, haben wir eigentlich mit zwei Pflichten gleichzeitig. Wir müssen einerseits dafür sorgen, dass wir Informationen nicht unterdrücken. Andererseits haben wir eine völkerverständige Mission zu erfüllen. Wir wollen Menschen zusammenbringen, jetzt ganz gleich, ob zwischen Ländern oder zwischen Gesellschaften oder Kulturen, das ist völlig egal. Das heißt also, das ist für uns ein riesen Drahtseilakt natürlich, da dann alle Belange so zu erfüllen, dass alle happy sind. Ne? Weil Zensur ist für jeden was anderes und wir müssen uns ja allein schon im deutschen Gesetz aufhalten. Das heißt, nachdem natürlich dementsprechend agieren. Was wir nicht machen werden, das ist, dass wir jetzt ganz rigide anfangen, einfach zu zensieren, ja? Sondern was wir machen wollen, ist lösungsorientierte Tools dazu auch bereitstellen, Filtermöglichkeiten, also dass man sich zum Beispiel auch Begriffe mit Dingen, die man nicht lesen möchte, oder irgendwelche Themen, ja? Wenn ich zum Beispiel nicht mehr wählen gehe und habe das ganze Thema für mich abgehakt, dann kann ich mir später bei Human Connection die Parteinamen auf eine Blacklist setzen.
Also Selbstzensur. Es ist nicht ein bisschen...
Ich zensiere für mich, ja, das kommt doch darauf an, was ich wissen möchte. Also wenn ich was wissen möchte, dann schaue ich da natürlich nach. Aber Dinge, die mich jetzt momentan nicht voranbringen, die schaue ich mir dann einfach nicht mehr an. Also jeder wird es für sich so selber benutzen.
Also man konfiguriert quasi seinen Filter für sich selbst.
Genau. Mhm. Und letzten Endes...
Den man auch wieder ändern kann, natürlich.
Ja, natürlich, klar. Aber das macht jeder für sich selbst. jeder trifft diese Wahl. Und interessant ist natürlich dann auch, wenn man dann mal seine Filter gesetzt hat, dann kann man sich auch mal die Frage stellen, ja, warum habe ich denn jetzt eigentlich gesetzt? Also triggert mich das so sehr, dass ich das auf die Blacklist setzen muss? Und wann bin ich vielleicht bereit, wieder mir ein Thema anzuschauen? Ja? Woran liegt das? Also da ist auch jeder dann selbst gefragt, wenn er wählen kann, was er denn jetzt sehen möchte, dann wird es nochmal interessant. Weil momentan haben sie die Wahl eigentlich nicht. Und bei uns haben sie die. Aber man kann dann auch nach Themen das Ganze wie ein Nachrichtenjournal lesen, dass man zwischen 16 Themen sich das auswählt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwie eine Krankheit habe als Beispiel, dann interessiert mich das Geschrei Politiker recht wenig. Dann bin ich auf der Suche nach mir selbst, dann bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Medikament oder irgendeine Heilung, sonst irgendwas und interessiere mich dann für diese Themen. Und so muss man es betrachten. Also wir tun uns von prinzipiell nicht von Freund zu Freund hangeln, wie wir das in bisherigen sozialen Netzwerken gewohnt sind, sondern wir haben ein ganz offenes Wissensfeld, wo wir uns inspirieren können und wir können dann diesen Kreis natürlich dementsprechend einschränken. Also es ist eine andere Vorgehensweise. Es ist eher wie ein dynamisches Wikipedia, erstmal auch, ne, wo dann viele Beiträge über ein bestimmtes Thema gibt und der Beste, dann kann man sich halt nach oben sortieren. Und dann habe ich quasi die ganze Wissens- oder Meinungsvielfalt, muss man ja auch sagen, habe ich dann endlich mal an einem Ort, wo ich das auch abrufen kann. Die meisten Menschen hier werden, die RT Deutsch schauen, die werden die Geschichte von Markus Fiedler und die dunkle Seite der Wikipedia kennen. Aber die Gesellschaft kennt sie halt nicht. Ne? Also das ist ein Riesenproblem. Wir haben recherchiert, wenn man gegoogelt, so wäre Lokalpresse, regionale Presse, hatten jetzt über diesen Fall von Wikipedia berichtet, in dem anscheinend massive Probleme vonstatten gehen, die mit keinem demokratischen Staatswesen zu vereinbaren sind. Keiner weiß davon Bescheid. Also, und da sind wir ein bisschen beim Problem, weil wenn natürlich keiner darüber Bescheid weiß, was mit den Menschen eigentlich gemacht wird, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Plattformen, dann erkennen sie auch nicht die Notwendigkeit nach Human Connection. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, wo man davon sprechen kann, dass es ein kompletter Ersatz ist für das, was wir bisher hatten. Aber in einigen Monaten, also so, umso mehr Spenden wir natürlich kriegen und Unterstützung, umso besser geht es voran. Und dann werden wir an den Punkt kommen, wo es dann wirklich diesen Ersatz darstellt. Und auch jetzt ist schon aber klar, wenn man sich mal die Funktionalitäten anschaut, die jetzt schon vorhanden sind mit den Filtern oder auch die Vision davon, wo das Ganze hingeht und wie sehr wir eigentlich wirklich unbedingt, wir brauchen sowas unbedingt. Ich kenne nichts Wichtigeres als so eine Software, weil sie letzten Endes für alle Menschen da dienen kann und die jetzigen Kontrollmechanismen auf den bisherigen Plattformen so stark sind, dass eigentlich auf Informationsbasis es keine Revolution im Bereich gesellschaftlich da irgendwie geben wird. Wenn wir das nicht selber auf die Beine stellen, werden wir das, was wir eigentlich finden wollen, ja, das Glück für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen, werden wir nicht finden mit den bisherigen Netzwerken. Und jede Funktionalität, die da jetzt drin ist oder in der Zukunft kommt, ist darauf bedacht, dass wir genau dieses Netzwerk schaffen, damit wir eine Chance haben. Weil der Mensch ist nicht so schlecht, wie viele behaupten.
Es ist ja eine relativ idealistische Vorstellung. Ja. Sie haben auch gesagt, es ist kein Produkt, mit dem man Geld verdienen kann. Ja. Und es ist ein Produkt, um die Welt zu verbessern. Ja. Inwiefern ist denn Idealismus auch eine gewisse Bremse bei so einem Projekt?
Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll, weil es gibt gar kein anderes Ziel. Also ein Idealismus ist das eine, wir wollen es einfach machen, wir machen es einfach. Wir bauen uns dieses Boot, das wir brauchen, damit wir hoffentlich später nicht nur darüber philosophieren können, wie die Welt aussehen kann, sondern damit wir einfach ein besseres Leben leben im Jetzt. Mit unseren Mitmenschen generell als Gesellschaft, ne, was ja in den letzten Monaten ein Trauerspiel ist, wenn man sich die Medien anschaut und auch die Gesellschaft dazu, wie sie reagiert und wie einfach eigentlich viele Dinge zu durchschauen sind, wenn man nach dem Geld fragt.
Geld ist nochmal so dieser Punkt, das ist kein Produkt, mit dem man Geld verdienen kann. Die Frage ist natürlich, Sie kommen ja aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, Sie wissen auch, dass man ein Unternehmen auf eine gewisse Art und Weise führt. Ja, Human Connection ist gemeinnützig, finanziert sich durch Spendengelder. Wenn ich mich recht entsinne, liegen die Kosten im Monat um die 30.000 Euro?
Ist das 43 ungefähr?
43, das ist ein Heidengeld.
Mit Unterdeckung von knapp 20.000 Euro.
Ja, und das ist natürlich ein Heidengeld. Sie sind auch selber ein finanzielles Risiko damit eingegangen.
Ja.
Wie realistisch ist es, dass das dass sich das quasi hält in Zukunft? Soll das, sagen wir mal, Sie haben 40.000 User, jetzt bis Ende des Jahres, wenn jetzt jeder einen Euro spendet, dann wäre es ja ausreichend. Ist das der Gedanke, wie das praktisch funktionieren
richtig.
Soll?
Richtig. Jeder leistet einen kleinen Beitrag dazu. Also wie viele Leute haben Netflix? That's all. That's it. Finanzieren lässt sich sowas auf jeden Fall. Die Frage ist eher, wie viele Menschen denn wirklich was verändern wollen und nicht nur auf ihrem Sofa sitzen wollen, um dann irgendeinen Schuldigen zu bestimmen, der gerade über einen Bildschirm flimmert.
Und
das ist ja die große Frage. Ne? Haben wir genügend Menschen, die so ein Tool brauchen? Weil ein Werkzeugkasten ist nichts, wenn niemand benutzt. Ich denke, gerade dadurch, dass es sowas nur gar nicht gibt und wirklich alle Gesetze eigentlich bricht, haben wir eine gute Chance, das zu schaffen, wenn die Menschen auch die Notwendigkeit dahinter erkennen. Dazu ist natürlich Information notwendig. Also das heißt, was passiert hier, wie funktionieren diese Plattformen, auch andere Wissensplattformen und so weiter. Und welche Probleme haben wir da? Sonst werde ich den Wert dieser Funktionalitäten nie zu schätzen lernen. Es ist erstmal ein freies Netzwerk und das ist ganz wichtig. Wir verkaufen keine Daten, es ist Open Source. Wir haben da später dann Action-Button, wo ich dann quasi, bei egal was ich lese, werde ich später eine gemeinnützige Organisation da verknüpft finden. Ne? Und das ist halt schön, es ist wie eine immerwährende Einladung für ein besseres Leben.
Wobei ja gemeinnützige Organisationen auch teilweise einen sehr zwielichtigen Ruf
richtig.
Haben.
Richtig. Und das wird sehr interessant auf Human Connection werden, weil gemeinnützige Organisationen, sobald die ein aktives Profil haben, wird man auf ihrem Profil auch die Related News sehen. Und die können sie nicht steuern. Das heißt, das, was wir also verlinken, dass wir von der Information in die Aktion kommen, können wir auch schauen, wie die Organisation, die die Aktion macht, auf welchen Courses, auf welchen Gründen deren Arbeit basiert, als Beispiel, oder was sie sonst noch so machen. Und so, wir verlinken ja ständig Informationen. Also wir vernetzen eigentlich Zusammenhänge miteinander schon systematisch. Und dann ist es natürlich schwierig, bei so einer Transparenz, für große Organisationen in so ein Netzwerk reinzukommen. Ist auch gar nicht unbedingt mein Ziel, weil ich finde kleinere Organisationen oftmals deutlich transparenter. Und wenn wir ein wahrhaftiges Netzwerk haben wollen, dann brauchen wir Transparenz.
Gab es denn ein ganz spezielles Ereignis, was Sie dazu motiviert hat, dieses Projekt, ich glaube bereits vor 7 Jahren haben Sie damit begonnen, zumindest mit der Idee hat das angefangen. Gab es denn ein spezielles Ereignis, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt möchte ich das machen?
Ja, es gab viele Ereignisse im Leben, die natürlich einen dazu bringen, aber es gab ein sehr schönes Ereignis, das ich auf einem Wettkampf wahrgenommen habe. Auf einem Trampolinwettkampf, auf einem internationalen Trampolinwettkampf, da sind drei Iraner zusammen mit einem Amerikaner haben sich ein Foto machen lassen. Ja. Und das war für mich ein echt schöner Moment, weil ich habe ja dieses ganze Kriseln und so schon sehr lange wahrgenommen. Und der Trampolinsport ist halt so eine Ebene, wo man sich verbindet. Man misst sich auf dem Trampolin und danach macht man eine Party. Da sitzen alle zusammen und es interessiert keinen Mensch, wer woher kommt, was der für eine. Das sind einfach, die kommen alle zusammen. Und das war für mich immer sehr, sehr schön bei solchen Events. Das ist sehr familiär, weil der Trampolinsport sehr klein ist. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, komme ich natürlich wieder in meine Welt rein. Ne? Der Alltag geht weiter, man liest Zeitungen. Und dann haben wir Libyen gehabt. Und Libyen war für mich so ein Wendepunkt, wo ich dann einfach angefangen habe, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit allen. Also, die sind jetzt mit auf dem Wettkampf, ne? Wir feiern da, wir trinken zusammen ein Bier oder machen weiß der Henker was und dann fliegen die alle wieder zurück. Ob die wieder gesund wiederkommen, ist nicht klar in der heutigen Zeit. Und das hat mich sehr bewegt und habe dann die Idee eigentlich entworfen von erstmal der Uhr des Wandels, ja? Also, wo wir uns unter so einem Zähler verbinden, wo wir alle einen positiven Beitrag, eine positive Veränderung sein wollen und eigentlich friedlich unter diesem Symbol des Zählers stehen, der wie eine Schuldenuhr im Positiven immer weiter nach oben geht mit all den Menschen, die sich da anschließen wollen und die, um was geht es heutzutage viel, die keine Kriege mehr haben wollen, die nicht mehr wollen, dass irgendwo Menschen verhungern. Ja, und wo wir auch zeigen wollen, dass in jedem Land sehr viele Menschen leben, die das Herz am richtigen Fleck haben. Eigentlich viel mehr, als wir glauben. Und das soll die Uhr des Wandels eigentlich. Das war der Start der Uhr des Wandels, dass ich dann dafür so einen Zähler hatte und jeder, der aus einem bestimmten Land sich da einträgt, dann quasi auch mit einem Zähler hinzukommt. Und dann sehen wir quasi so diese Gemeinschaft. Ne? Also dieses, umso länger sowas natürlich geht, umso mehr Wirkung hat es dann auf verschiedenen Ebenen.
Und daraus ist dann Human Connection entstanden, und die dann, Idee dafür.
Genau, dann habe ich ein Konzept gemacht mit knapp 30 Seiten und dieses Netzwerk für Weltverbesserer, das war auf so einer Viertelseite mal konzeptioniert. Dann haben mich viele Leute gefragt, ja gut, wenn wir die Uhren haben, was machen wir denn dann? Weil, ja und jetzt, schön, stehen wir zusammen auf diesem Zähler da, aber jetzt, und jetzt brauchen wir ein Tool. Und dann habe ich mich eigentlich, dann ging es eigentlich so richtig los, dann habe ich eigentlich so Social Network Privatstudium für mich selber gemacht, einen Blog aufgebaut, da ganz viel gemacht, damit ich habe Community Management, ja, Satire gemacht und politische Themen angesprochen, wo ich dann Reaktionen erhalten habe und das verarbeiten konnte. Also wie muss ich so ein Netzwerk gestalten, damit es von Bloggern nachher zum Beispiel auch funktioniert? Und bin da dann eigentlich voll reingetaucht und habe mich immer weiter vorgearbeitet, wie Bausteine hinzugefügt, ne? Pro-Kontra-Diskussionen und was machen wir gegen Trolle, die einfach immer Informationen reinschmeißen, denen geben wir ein Versus, also dass man Versus geben kann, ne? Auch wenn der Troll die Kommentarspalten zum Beispiel ausgeschalten hat. Also dass man immer Möglichkeiten findet,
einen gewissen Kontrollmechanismus einzubauen?
Ja, also Kontrollmechanismus soll fair sein. Mhm. Es soll ein faires Netzwerk sein.
Mhm. Kann man eigentlich an dieser Stelle auch die Frage stellen, wie viel Geld Sie da selber reingebuttert haben?
Es waren über 500.000 Euro. Also alles, was ging eigentlich.
Das ist schon ein großer Vertrauensvorschuss vielleicht auch, wenn man gar nicht mal so monetär denken möchte.
Ja, den meisten ist es zu unheimlich.
Aber auch über 7 Jahre?
Ja, natürlich. Also ich habe selber eine Art Lebenskrise gehabt und wollte dann mal noch was anderes tun. Ich habe 2 Jahre für dieses Projekt reingerechnet, als ich 2012 angefangen habe. Und der eingesetzte Betrag habe ich damals so von ungefähr so 250.000 Euro. Das hatte ich damals auf der
Seite. Wie auch in der Politik sind Großprojekte oftmals teurer, als sie dann vorher berechnet werden.
Ja, aber es ist erfolgreicher wie der Berliner Flughafen, der ich mir gedacht habe, so Mensch, jetzt schläfst du an dem Flughafen, habe ich gecheckt, so ach, das ist ja der, wo nicht in Betrieb ist. Genau. Das startet nichts. Ja.
Nein, der ist noch nicht offen. Nächstes Jahr vielleicht. Was ist denn das nächste große Ziel für Human Connection?
Die Etablierung schlichtweg, dass wir uns so weit etablieren, dass wir nicht ständig am Marathon laufen sind. Es ist das ganze Team, wir sind ständig komplett im Anschlag. Ja. Und dann ist keiner da, der am Wochenende jetzt irgendwie Dienst übernimmt, dann übernimmt man das auch noch. Das Ziel ist, dass wir uns richtig finanzieren, dass wir dieses Netzwerk, die Basisversion vollends abschließen. Und der Rest kommt dann von alleine. Also ich denke, dann ist es ein Tool, das jeder benutzen kann. Ne? Jeder kann sich sein Netzwerk aufbauen. Also das Ziel ist, dass sowohl wir uns etablieren und das Netzwerk auch so in Betrieb nehmen. Das haben wir ja schon gemacht, aber das was
mit den ganzen zusätzlichen genau. Funktionen noch.
Ja. Und das andere Ziel ist eigentlich, dass sich der Netzwerkcode verbreitet. Also im Sinne von, dass sich andere Organisationen sowas auch schnappen können und wir dann die Daten zum Beispiel wieder verbinden miteinander. Also das heißt, dass wir Informationen, die von öffentlichem Interesse sind, dass wir die miteinander teilen. Da gibt es ein Fediverse, nennt sich das, ja, wo man sich anbinden kann und somit eigentlich eine Dezentralisierung durch Duplizierung schaffen. Also wir reden nicht von persönlichen Daten, sondern immer von Daten, die von öffentlichem Interesse sind. Ja. Aber es ist ja schön, wenn jeder weiß, dass da zum Beispiel eine Demo ist oder wo irgendwas passiert ist oder im Bereich Wissen oder sowas.
Wird der Erfolg in Userzahlen, in Aktionen, wie wird das gemessen? Wenn Sie das überhaupt messen, da es sich ja um ein wirklich komplett andere Struktur auch handelt.
Ja, also ich sage mal, mein längerfristiges Ziel ist einfach, dass das Netzwerk richtig groß wird. Und deshalb, weil ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen und weil wir sonst als Weltgemeinschaft gar keine Chance haben, wenn wir immer nur auf den falschen Tools rumreiten. Das ist zwar ganz hoch gesteckt, aber das ist das Ziel. Und kurzfristig natürlich, es ist die Finanzierung, 5 bis 7 Programmierer würden der Organisation noch sehr gut tun. Und einen Filmcutter hätte ich gerne auch noch, weil das mache ich meistens alles selber.
Programmierer sind gerade schwierig zu bekommen, aber vielleicht sieht das ja jemand und fühlt sich angesprochen.
Genau.
Das Netzwerk ist offen, jeder kann sich anmelden. Es ist, also man kann es verwenden. Wie lange dauert es noch, bis diese ganzen Pro-Kontra-Funktionen, auf die sind ja die meisten Leute ziemlich heiß, bis das freigeschaltet wird sozusagen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es gibt so viele Anforderungen, die die Leute stellen. Die einen wollen unbedingt eine Karte haben, damit sie sich endlich mit Menschen vernetzen können. Man kann jetzt schon eine Adresse angeben und viele wünschen sich dann eine Karte. Andere wünschen sich die Pro-Kontra-Diskussion. Andere denken, die Organisationen sollten als erstes reinkommen. Was wir machen, ist eher, dass wir uns gerade darauf fokussieren, wie kann ich mit möglichst wenig Zeitaufwand Funktionalitäten schaffen, die der Community möglichst viel bringen in einem kurzen Zeitraum. Und wir gehen da eher strategisch vor, also im Sinne der Mittel, die wir da zur Verwendung haben.
Wie bekommen Sie denn dieses Feedback? Weil Sie sagen, die Community fordert bestimmte Sachen ein. Wie funktioniert das?
Sie macht es letzten Endes im Netzwerk. Also sie schreiben ihre Wünsche rein, was wäre, wenn Human Connection oder könnte man nicht dies machen? Und wir haben wöchentliche Meetings, montagsabend immer 21 Uhr. Wo wir einfach für die alle Menschen da sind, die in dem Netzwerk sind, auch von Spenden und dann die Fragen beantworten. Und da wird natürlich ganz viel besprochen und Ideen ausgetauscht und auch die Bedürfnisse einfach abgefragt. Was brauchen wir jetzt momentan? Ne? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wie baut man das Netzwerk so schnell wie möglich so, dass es sich von selber finanzieren kann, weil der Mehrwert groß genug ist für die Nutzer. Ne? Klar, eine Sache ist natürlich nur ganz wichtig, die Verbreitung. Also vielen Dank hier, dass ich die Möglichkeit habe für das Interview. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in anderen Kreisen, ob wir da auch diese Aufmerksamkeit bekommen, weil wie man am Beispiel von Markus Fiedler, ich möchte auch noch von einem Film werben, Die dunkle Seite der Wikipedia, wenn man den gesehen hat, dann wird einem natürlich auch klar, warum es vielleicht auch interessant sein könnte, so etwas wie Human Connection auszublenden. Dieses Projekt besteht darauf, dass die Nutzer uns vertrauen und dass diese Menschen freiwillig Geld spenden. Das ist nicht irgendwie so ein Ding so, ja, redet ihr, was ihr wollt, ist doch mir scheißegal. Also es ist ein Projekt, wo auch nur durch die Menschen zustande kommt. Also wir sind das Netzwerk und viele oder manche davon, die verlieben sich so sehr in Human Connection, dass sie dort arbeiten wollen und auch alles dafür tun, dass dieses Netzwerk an den Start geht. Also ich hoffe, dass sich das wie ein Virus ausbreitet, wenn man dann auch mal näher reinschaut und sieht, wie viel Glück, das diesen Menschen bringt, diese sinnvollste Arbeit, die man sich wünschen kann, ja, nebst einer Familie, das ist die sinnvolle Arbeit zu machen. Und es ist wie ein Geist, der Geist von Human Connection ist der, den wir da sehr tief in unserem Herz, glaube ich, alle in uns tragen, auch wenn man wenig drüber spricht.
Jeder kann sich anmelden. Und willkommen. Wir freuen uns natürlich, ja genau, der Gründer sagt herzlich willkommen im sozialen Netzwerk, es geht los. Ja. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke auch, vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.